Danke.
Lasst uns eintauchen in das Wort Gottes.
Oh ja, danke dir.
Herrn Jürgen brauche ich wahrscheinlich niemanden vorstellen, aber ich tue es trotzdem für die, die ihn noch nicht gesehen und gehört haben. Jürgen Krauter. Und ich liebe das, wie du dich vorbereitest auf deine Predigt. Manchmal habe ich das Gefühl, du sagst schon Jürgen, guck mal, da ist ein Haus, über das musst du was sagen. Und der Jürgen holt erst mal einen Bagger, fährt einmal außen rum, macht wieder zu und dann weiß er, was er uns zu sagen hat. Genau, deswegen Jürgen, wir segnen dich und wir empfangen dich und dein Wort für heute Morgen.
Amen. Danke. Ja, ich habe mehr gebaggert braucht erstmal. Weil das erste Loch, wo ich gegraben habe, das hat sich als nicht zielführend erwiesen. Ich habe ein anderes Loch gegraben. Genau, danke bin ich für die Einleitung. Ich freue mich, dass ich heute zu euch reden darf. Ich möchte über das Thema Gaben und Ergänzung zu euch sprechen. Ich fange mal mit der Geschichte an von mir und ich werde dann einen biblischen Bezug herstellen. Ich habe als Grundschüler in der Schule Flöte gelernt. Blockflöte und bin dann so ja, mit 10, 11, 12, weiß nicht mehr genau, bin ich in Klavierunterricht geschickt worden. Ich durfte oder musste Klavier lernen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr zum Üben und wollte lieber Gitarre spielen. Da muss man auch üben, aber das war in der Gruppe, das war dann irgendwie ein bisschen netter. Und als ich dann in der ÜKO kam, also der Vorläufer vom Christuszentrum, kam dann auch raus, dass ich Gitarre spielen kann und auch Klavier. Und dann, es gab keinen anderen, der Klavier spielen konnte. Und dann war klar, ich meine, da steht der Klavier, also Jürgen, spiel mal. Ja, so einfach geht Berufung. Ne? Ich konnte so Sachen wie für Elise vielleicht damals schon, weißt du genau, von Beethoven oder das Präludium in C von Bach, ganz schöne Lieder, aber ich habe noch nie Lobpreis gemacht. Ja, wer übt, kommt weiter. Und irgendwann war es dann wohl auch ganz passabel, so ausreichend für die Gemeinschaft, die wir damals waren. 30, 40, 50 Leute. Genau. Ich habe es auch relativ weit gebracht. Ich war irgendwann mal Lobpreisteamleiter. Weil wer Gitarre spielen und singen kann, der kann auch Lobpreisleiter, ist ja klar, oder? Und Uli hat übrigens mitgesungen damals. Ja, war eine gute Zeit. Aber ich war das nicht allzu lang, weil irgendwann kamen andere, die konnten es besser oder hatten mehr Berufung vielleicht wie ich. Da kam einer, der konnte auch viel besser Klavier spielen wie ich. Und das Schlimme war, der hat nicht mal irgendwie Unterricht gehabt. Ja, das war so ein Naturtalent, der konnte das einfach. Und irgendwie war ich da natürlich auch ein bisschen neidisch. Das hätte ich auch gern gekonnt. Ja, da hätten wir ja ein bisschen angeben können damit, ne, und wäre ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden. Aber ich bin über bestimmte Grenze nie rausgekommen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht übermäßig viel rein investiert. Sicher nicht zu viel geübt und auch keinen Unterricht oder so genommen. Vielleicht hätte mich das eine Stufe weitergebracht. Aber auch dann wäre irgendwann Schluss gewesen, ja? Weil meine musikalische Begabung hat Grenzen und die Begabung für Lobpreis auch. Und dann sind die, oder haben die, die besser waren, haben das übernommen, die mehr Berufung gehabt haben oder verspürt haben. Und das war gut so, das war okay für mich und das war gut für die Gemeinde, weil sich das Ganze dadurch auch viel besser weiterentwickelt hat. Und meine musikalische Fähigkeiten, die waren dann im Hauskreis noch gut oder mal in einer kleinere Gemeinde oder daheim zum Musizieren. Das war okay so. Und parallel habe ich, ohne dass ich es eigentlich so bewusst wahrgenommen habe, eine ganz andere Gabe entwickelt. Ich bin Ingenieur geworden. Nee, das meine ich jetzt nicht. Obwohl man mal über Berufung reden könnte und Beruf und wie das miteinander zusammenhängt. Aber heute geht es um Gemeinde. Es war die Freude am Wort Gottes und die Freude oder auch das Talent, die Bibel zu verstehen und auszulegen. Und das mache ich bis heute gern. Und was kann man daraus jetzt lernen? Also erstens vielleicht die Frage, ob und für was du begabt bist, die wirst du erst beantworten können, wenn du es ausprobierst. Ich habe andere Dinge ausprobiert, Kinderarbeit, naja, Evangelisation, ganz schlecht. Ja. Ja, aber man muss was probieren, um zu wissen, was geht und was nicht geht. Und dann möchte ich auch ermutigen, wenn du Angst hast für irgendwas, probier es einfach aus. Du wirst sehen, ob es geht und ob es sich weiterentwickelt oder nicht. Die Frage, ob du begabt bist für was, können andere oft viel besser erkennen. Sie haben nicht immer recht, aber ein Versuch lohnt sich. Ja. Der Willi hat in mir wohl das Potenzial gesehen, dass ich im Lobpreis mitmachen kann und das Potenzial, dass ich einmal vorne stehen darf oder stehen kann, um zu predigen. Ja, wenn er das nicht gemacht hätte, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Paulus hat in Timotheus Begabungen gesehen, ja, hat ihm sogar Gabe durch Handauflegung übertragen, hat an die Weissagungen geglaubt, die über Timotheus ausgesprochen wurden, und hat ihn immer wieder ermutigt, hey, mach das, leb darin, praktizier das. Drittens, Übung. Übung macht nicht immer den Meister, aber ohne Üben wird sicher nichts. Jede Begabung ist nur eine Grundanlage in deiner Persönlichkeit, aber ohne eine Aufgabe, und das ist ein schönes Wortspiel im Deutschen, Gabe und Aufgabe, ohne die Ausübung dieser Gabe, ohne das praktische Anwenden, bleibt sie fruchtlos und ohne Üben verkümmert sie oder entfaltet nicht das Potenzial, das in ihr steckt. Also wenn du gut werden willst in deiner Gabe, in deiner Aufgabe, in deinem Dienst, in deiner Berufung, in deinem Beruf, dann musst du üben. Auch Geistesgabe übrigens muss man üben. Viertens, Menschen mit gleicher Begabung sind nicht zwangsläufig gleich gut. Es gibt viele gute Klavierspieler, aber nicht jeder ist ein Lang Lang, dieser berühmte chinesische Pianist. Ja, es gibt einen Haufen gute Fußballspieler, aber nicht jeder spielt wie Thomas Müller. Das Maß des Menschen, das Maß, das uns Menschen zugeteilt ist, das ist tatsächlich unterschiedlich. Jesus erzählt mal das Gleichnis von den Knechten, die von ihrem Herrn Talente bekommen haben. Ja, der eine 5, der andere 2, der dritte 1. Und das ist freie Gnadenwahl Gottes, da können wir nicht drüber meckern. Unser Schöpfer steht über uns. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht so gut predigen kann wie Ulrich Parzani, ja, oder wie Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg. Oder ich weiß auch nicht, warum ich nicht prophezeien kann. Ja, es ist Gottes Entscheidung, was er mir mitgegeben hat. Aber alle drei Knechte hatten den Auftrag, das zu vermehren, was sie bekommen haben, so viel halt geht. Und am Ende war nicht die absolute Höhe entscheidend, sondern dass die Knechte tüchtig und treu waren. Auf das kam es an. Fünftens, vergleich dich nicht mit anderen. Neid bringt nichts, das zerstört eher. Nimm dich an mit dem, was du bist, was du kannst. Was Neid anrichten kann, das sehen wir bei Kain und Abel. Und auch Paulus musste damit kämpfen, hat sich beklagt im Philipperbrief über Menschen, die Christus aus Neid predigen und aus Streitsucht. Aus Neid auf Paulus, das Evangelium predigen, das finde ich schon interessant. Ne? Neid schadet nur, schadet der Gemeinde. Sechstens, Begabung und Gaben heißt nicht, dass alles leicht geht und dass es nicht Kraft und Anstrengung und Überwindung kostet. Aber der Heilige Geist erspart dir das nicht. Denk an Paulus, ja, der war hochbegabt in verschiedene Dinge, aber liest die Briefe, die er geschrieben hat, wie viel Mühe er hatte, wie viel Kraft ihn das gekostet hat, wie viel Überwindung und was er alles gelitten hat, indem er in seiner Gabe, in seiner Berufung gelebt hat. Das wird uns nicht erspart bleiben. Siebtens, alles hat seine Zeit, so steht es schon im Prediger. Man muss nichts ewig machen. Man entwickelt sich weiter, man entdeckt neue Gabe, neue Aufgabe und man dient damit. Das Einzige, was du immer tun musst, ist Jesus nachfolgen. Wenn man die Apostelgeschichte liest, die Geschichte von Philippus, Apostelgeschichte 6 und 8, er war einer der vielen tausend Bekehrten in der ersten Zeit nach Pfingsten. Und dann kam die Situation, wo die Gemeinde diese Diakone gebraucht hat, die armen Pfleger. Und er war bereit, es zu machen und wurde mit 6 anderen gewählt. Ja, und war dann für die Versorgung der Armen zuständig, dieses Geld auszuteilen und richtig zu verteilen, wo es ja Streitigkeiten in der Gemeinde gab. Ja, und dann bricht der Dienst zusammen, weil er Verfolgung kommt und die Gemeinde wird zerstreut. Und der Philippus sagt sich, ja, schade, dann mache ich halt nichts mehr. Ja, was er wirklich gemacht hat, war, er musste auch gehen, fliehen, er zog umher und dann predigte er das Evangelium. Und da war er so erfolgreich, dass er später in Apostelgeschichte 21, als am Ende der dritten Missionsreise, Paulus nach Jerusalem geht, er geht in Caesarea vorbei und da heißt, er war im Haus des Philippus, des Evangelisten. Da waren immer Diakon, er wird nicht als Diakon bezeichnet, sondern Evangelist, darin hat er seine Berufung gefunden. Ja, also Dinge können sich im Leben auch ändern. Eins war er immer, er war ein treuer Nachfolger und Diener Jesu. Damit kommen wir zum Bibeltext für heute. Was sagt Gott in seinem Wort? Römer 12, Vers 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Genau, ist ein bisschen andere Übersetzung, das macht aber nichts. Im Hausgeist lesen wir immer verschiedene Übersetzungen, weil es ein runderes Bild ergibt. Ich habe jetzt nach Luther. Genau, Vers 4, denn wie wir in einem Leib viele Glieder sind, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versähe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Paulus sagt dies durch die Gnade, die ihm gegeben ist, jedem unter uns. Das bringt das Thema auf den Punkt, Gaben sind Gnade, für die du nichts kannst. Es gibt Fähigkeiten, die sind dir in die Wiege gelegt. Es gibt Gaben, die kann Gott allein geben. Es gibt welche, nach denen kannst du dich ausstrecken, aber es ist Gott, der sie dir gibt, die Geistesgabe im 1. Korinther 12. Es gibt Gaben, die können bei Handauflegung übertragen werden, so wie Paulus und Timotheus. Aber nichts von all dem ist unser Verdienst. Nichts von allem ist dein Verdienst. Beeinflussen kannst du immer nur, was du daraus machst. Und dann sagt Paulus, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Eine gute Nachrichtübersetzung heißt, bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Gott hat jedem seinen Anteil an den Gaben zugeteilt. Was halten wir denn so von uns? Viel oder wenig? Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Ja. Die eine, die muss man aus dem Staub der Minderwertigkeit rausholen und ihnen zusprechen, dass sie sich annehmen, dass sie an sich glauben. Ja, Gott hält nichts von Minderwertigkeit. Die Bibel ist so voll von Geschichte, wo Gott Menschen ermutigt, wo sie herausfordert in Dienste und in Dinge, die sie sich nie hätten erträumen lassen, wo Unfähige befähigt und Verzagte Mut und Kraft und Hoffnung gibt. Ja, denk an Mose, der nicht zum Pharao wollte. Denk an Josua, der echt Bammel davor gehabt hat, das neue Land einzunehmen. An Elisa, der vermutlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass er für irgendwas berufen wird. An Jesaja, der gesagt hat, meine Liebe, ich bin unrein, genauso wie das Volk hier. Und Gott hat sie alle befähigt, Gott hat sie alle gekriegt, hat sie alle überzeugt. Ja, vielleicht kurzer Abstecher zum Thema Berufung. Wenn Gott dich für etwas beruft, dann kriegt er dich auch. Er hat schon Mittel und Wege, dir zu zeigen, was es ist. Diese Aussage, ich suche mal Berufung, die ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn Berufung heißt ja, dass jemand ruft, berufen wird man, bewerben kann man sich selber. Ja, also für irgendwo in einem Brief, der Paulus sagt, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, das ist ein köstlich Ding. Ja. Also es gab Leute, die haben gesagt, doch, ich mache das gern. Aber Berufung, das ist was, was von außen kommt, was jemand in dich hineinspricht. Ja, so wie bei mir mit dem Lobpreis und anderen Dingen. Ja. Und wenn du keine so klare Berufung hast, ja, und immer sagst, ja, für was bin ich eigentlich da, ja, dann mach keinen Stress draus, sondern mach einfach, was dir vor die Füße fällt. Gott kriegt dich schon dahin, wo du sein musst. Ja, die andere Seite vom Pferd, das ist die, oder das sind die, die sehr viel von sich halten, die vielleicht zu einer gewissen Selbstüberschätzung oder Überheblichkeit neigen. Und nach denen sagt Paulus, hey, stuf dich und deinen Dienst und dein Amt und was du machst oder deine Gabe, stufst du höher ein oder besser als andere. Halte deine Gabe nicht für wertvoller wie die des anderen. Ja, das ist Demut. Auch nicht in dem Sinn, dass du sagst, ich komme ganz gut allein zurecht, ich brauche den anderen nicht. Da komme ich noch später dazu. Und für beide Seiten ist die Aufforderung von Paulus angemessen. Bleib auf dem Boden der Tatsachen. Bleib bei dem, was in dir steckt, was du von Gott empfangen hast und was er bestätigt und segnet. Und schau, wie es sich entwickelt und weitergeht. Vielleicht waren die Römer, das ist jetzt eine Theorie von mir, also die Römer, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat, ja, vielleicht waren die auch ein bisschen eingebildet auf sich. Ich meine, Rom war Weltmacht, das färbt ja ab. Ne? Sie waren Hauptstadtchristen am Nabel der Welt, im Zentrum des geistlichen Kampfes. Und da sagt Paulus, jeder hat ein Maß von Gott zugeteilt bekommen. Das galt für die römische Gemeinde, das gilt für uns als CZW und das gilt für jeden Einzelnen. Paulus war ganz sicherlich der größte Missionar in der damaligen Zeit. Er war der Theologe, der unseren Glauben maßgeblich geprägt hat. Der Missionar, dem keine Herausforderung zu groß war, der mehr gearbeitet und auch mehr gelitten hat, wie alle anderen zu seiner Zeit. Er hätte auch sagen können, also guckt mal bitte hoch zu mir und guckt, wie ich es mache. Ja, ich bin der Größte. Er hätte auch sagen können, die anderen, die ihm oft so widerstanden haben, die stecke ich alle in die Tasche. Aber er kommt zu einem völlig anderen Schluss im 1. Korinther, Kapitel 4. Da sagt er, dafür halte uns jeder Mann für Diener Christi und Haushalter oder Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Diener Christi, das ist alles. Dafür haltet mich. Punkt. Denn mehr bin ich nicht und mehr will ich nicht sein. Das wird auch die Frage am Ende unseres Lebens sein. Waren wir Diener, Nachfolger Jesu? Und das Qualitätskriterium, auf das es ankommt, ist Treue gegenüber dem Auftraggeber. Wie im Gleichnis von den Knechten und den Talenten, die sie bekommen haben. Was denkst du über dich? Für was haltest du dich? Oder was möchtest du, dass andere von dir denken? Ich möchte einer sein, von dem er sagt, dass er Jesus treu dient. Mit aller Stärke, mit allen Schwächen, mit allen Fehlern. Ich mache nicht alles richtig und ich bin auch nicht in allem der Beste. Und die relevante Frage ist die, ob Jesus am Ende meiner Tage sagen kann, komm her, du treuer Knecht. Ja, und so möchte ich lernen, andere zu bewerten. Nicht nach dem, was man manchmal so sieht, wie toll jemand wirkt oder wenig toll er wirkt, sondern in der Frage, hey, dient der Jesus? Ja, Teil 2, viele Glieder, ein Leib. Und Vers 4, denn wie wir an einem Leib viele Glieder sind oder viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Paulus vergleicht hier und an anderer Stelle die Gemeinde mit einem menschlichen Körper, mit den verschiedenen Gliedern. Was sagt uns das? Offensichtlich ist von Gott gewollt, dass wir unterschiedlich sind. Offensichtlich ist von Gott gewollt, dass wir abhängig sind von anderen und dass wir in der Gemeinde so aneinander hängen, miteinander verbunden sind wie die Glieder eines Leibes. Und offensichtlich braucht es verschiedene Glieder, um einen funktionierenden Körper zu bekommen. Es braucht verschiedene Fähigkeiten, um ein Haus zu bauen, und die Gemeinde ist ja das Haus des lebendigen Gottes. Es braucht viele Gaben, die zusammenwirken und die sich ergänzen, um dieses Haus zu bauen. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versähe er dieses Amt oder so diene er. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Was mir in dem Text gefällt, ist, dass Paulus hier ein ganzes Spektrum an Gabe, an Dienste und Ämter zusammenpackt. Das ist Gemeinde. Die sogenannten Geistesgaben aus dem 1. Korinther 12 sind nicht besser als die, ja, ich nenne sie mal natürliche Begabungen oder Gaben. Alle Gaben sind aus Gnade gegeben und sie sind wertvoll, wenn sie für die Gemeinde gebraucht werden. Was ist natürlich, was ist geistlich? Geistlich ist letztlich alles, was in der Beziehung zu Gott steht. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Dann ist geistlich. Ja, und es ist egal, ob das im Haushalt ist, in deinem Beruf, oder hier in der Gemeinde. Bill Johnson sagt mal, der Dank heiligt alles, was er berührt. Ja, alles, wofür du dankst, bringst du in eine Beziehung zu Gott und es wird heilig dadurch. Und für Paulus ist wichtig, wie diese Gaben gebraucht werden im Dienst der Gemeinde. In all den Beispielen, die er anführt, geht es immer um die Treue und die Verantwortung, die man hat, in der man steht, in dieser Haushalterschaft. Prophetische Rede ist gut, aber sie muss dem Glauben entsprechen. Sie muss auf der Schrift gegründet sein und sie muss auf dem Fundament der Liebe stehen, 1. Korinther 13, sonst ist sie nichts wert. In Krisenzeiten gibt es immer Propheten, ja, meistens sind es Unheilspropheten. Da geht morgen der Euro unter und übermorgen die Welt. Da droht die große Verfolgungswelle am Horizont und der Antichrist ist auch schon auf dem Weg. Das mag alles richtig sein, ja, ich bin kein Prophet. Aber Prophetie, die dem Glauben entspricht, da bin ich überzeugt, die muss meinen Glauben aufbauen. Die muss eine Perspektive aufzeigen. Die muss den Glauben wecken, dass Gott in Krisenzeiten genau mit uns ist und dass er sich verherrlicht in dieser Zeit. Ja, dass er uns durchbricht. Und sie muss immer Chance zur Umkehr aufzeigen. Aber das ist nur mal das grobe Feld, wie Prophetie ist. Wer ein Amt hat, der diene. Die Möglichkeiten, ein Amt zu missbrauchen, sind vielfältig. Das reicht von Machtmissbrauch über Korruption bis hin zu Kindermissbrauch. Die Presse ist voll davon. Und die Kirche sind leider, leider unmittelbar davon betroffen. Die Antwort darauf ist eine dienende Haltung. Dienen heißt, das Wohl des anderen im Blick zu haben, nicht das eigene. Das gilt für Leiter auf alle Ebenen. Das ist der Maßstab, den Jesus uns vorgelebt hat. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Das klingt so einfach, mach's halt. Ja. Wenn das kannst, dann mach's halt. Ne? Aber es offenbart das Geheimnis von Gaben. Praktiziere sie. Gabe ist ja nichts Kompliziertes. Das ist nichts Übergeistliches. Manche erkennt man früh, manche zeigen sich später. Ja, manche sind angeboren, manche werden später geschenkt, wie ich schon gesagt habe vorher. Gemeinsam haben sie alle einen Zweck. Sie dienen dazu, den Leib Jesu aufzuerbauen, dass die Gemeinde wächst und in die, ja, dass die Heiligen, wir alle, befähigt werden zum Dienst. Hat jemand die Gabe zu ermahnen, so ermahne er. Das ist eine sehr verbreitete Gabe. weil andere zu korrigieren und zu sagen, was sie besser machen können, das kann fast jeder. Allerdings ist das hier nicht gemeint. Ich habe eine gute Beschreibung gefunden. Der Begriff für Ermahnen, der mit Ermahnen übersetzt ist, hat eine große Vielfalt. Der kann bedeuten anflehen, bitten, auffordern, zureden und trösten. Ermahnung soll den ganzen Menschen in Bewegung setzen und ihn dazu befähigen, anders zu denken und anders zu leben, so wie Gott sich ein Mensch gedacht hat. Das Wort Ermahnen besteht aus zwei griechischen Wörtern, die Paraklet bedeuten oder heißen. Und wir wissen, das Wort habt ihr bestimmt schon gehört, Paraklet ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Der ist der, der uns tröstet, der uns ermahnt, der uns erinnert, ermuntert, zurechtweist, der uns hilft. Die Gabe der Ermahnung ist die Fähigkeit, zurechtzuhelfen und zum Handeln zu bewegen. Für Christen bedeutet sie, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bei aller Unversöhnlichkeit der Christen in Korinth untereinander mahnt Paulus die Versöhnung mit Gott an. Denn der mit Gott Versöhnte kann sich auch mit dem Bruder und der Schwester wieder versöhnen. Das heißt, über den Sohn Gottes wieder Frieden finden mit Gott und den Mitmenschen. Und der sich so versöhnen ließ, darf und kann auch anderen Versöhnung predigen, kann glaubwürdig ermahnen. Zitat Ende. Gibt jemand, so gäbe er mit lauterem Sinn, also mit reinem Herz. Ich kenne die Apostelgeschichte, diese schreckliche Geschichte mit Hananias und Sapphira, deren Herz beim Geben nicht rein war, die wohl Ärger von der Gemeinde oder der Gemeindeleitung wollten, aber die nicht ehrlich dabei waren. Und im Gegenzug all die anderen, die freiwillig und mit einem fröhlichen Herz gegeben haben, damit die Arme versorgt werden. Paulus sagt, gib gern und freiwillig und ohne was dafür zu erwarten. Steht jemand in der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. In der Gute-Nachricht-Übersetzung heißt, wer Aufgaben für die Gemeinde übernimmt, darf es nicht an Eifer fehlen lassen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Barmherzigkeit, das sind die stärksten Gene in unserem Leben als Christ, in der Christenheit. Barmherzigkeit war was, was in der antiken Welt nicht bekannt war. Die Antike und vor allem Rom waren grausam. Aber damals wurden Kinder ausgesetzt. Kinder, die man nicht wollte, konnte man töten oder vor die Tür setzen. Das war nicht strafbar. Kinder waren einfach Besitz vom Hausherrn. Die Hunde haben es gerichtet oder Sklavenhändler oder Bordellbesitzer. Behinderte hatten kaum eine Chance und Mädchen auch nur, wenn es nicht zu viele waren. Christen haben Kinder eingesammelt, haben sich um sie gekümmert. Christen haben nicht abgetrieben. Sie haben sich um Alte gekümmert, um Kranke, ob die Lepra oder später dann auch Pest hatten. Christen haben sich so anders verhalten, dass die eine sie dafür gehasst haben und die andere bewundert und Christen geworden sind. Wenn irgendwas einen Unterschied gemacht hat in der Welt damals, dann war es die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die die Christen praktiziert haben. Sie haben keine politische Macht gehabt, aber was sie aus Barmherzigkeit taten, hat das Römische Reich und seine Werte erschüttert. Sie waren barmherzig, weil Gott in Christus zu ihnen barmherzig war. Im 4. Jahrhundert nach Christus, also schon nach der konstantinischen Wende, als das Christentum eigentlich anerkannte Religion war, kam ein Kaiser, der wollte das Rad zurückdrehen und die alten römischen, heidnischen Gebräuche wieder aufleben lassen. Und er sagt zu seinen Anhängern, wenn sie wirklich das Wachstum des Christentums bremsen wollen, dann müssen sie ihren Nachbarn noch engagierter dienen als die Christen. Und das zeigt, wie die praktizierte Barmherzigkeit die römische Welt beeindruckt hat. Wer Barmherzigkeit übt, tue es gern. Das Spektrum ist breit, das Paulus hier anschneidet, Gaben, Dienste, Ämter. Alle sind verschieden und alle werden benötigt. Schwierig wird es, wenn einer versucht, alles zu sein und zu machen. Es gibt wenige, die so universell begabt sind. Wir sehen es in Jerusalem, in der ersten Gemeinde, Petrus und die Apostel, die dann irgendwann überfordert waren mit dem Prediger und Bäder und Dienst für die Armen. Dann haben sie Diakone eingesetzt und was passiert? Ja, es gab einen richtigen Wachstumsschub. Ja, wenn Gaben richtig eingesetzt werden, dann gibt es einen Wachstumsschub. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Und schwierig wird es auch, wenn man sagt, den einen brauche ich nicht und den anderen, ja, das geht auch ohne. Ja, oder wenn man sagt, ja, alle, wenn alle sagen, ja, ich wäre gern Auge oder Ohr. Das funktioniert nicht. Alles ist wichtig. Alles ergänzt sich, alles dient dazu, dass der Leib Jesu erbaut werden. Wir brauchen den anderen. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es Gedeihen gegeben. Unterschiedlichkeit ist ein Potenzial, das Beziehungen wertvoller und Dienste fruchtbarer macht. Gemeinde ist ja kein Selbstzweck. Gemeinde hat einen Auftrag. Gemeinde ist der Gegenentwurf Gottes zur unerlösten Welt und der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Deshalb ist Gemeinde so umkämpft. Und alle Gaben, alle Dienste und Ämter sind dazu da, die Gemeinde auszurüsten, stark zu machen, sie zu befähigen. Christus in dieser Welt zu repräsentieren. Daher kommt unser Name. Man fing an, die Jünger Christen zu nennen, weil sie so wie Christus gelebt haben. Was für ein Potenzial, wenn wir uns mit unseren Gaben und unseren Kräften in der Gemeinde einbringen, jeder an dem Platz, an dem er das kann und nach den Möglichkeiten, die ihm gegeben sind. Was würde da für eine Vollmacht freigesetzt werden? Petrus greift den Gedanken auf in seinem ersten Brief. Er sagt, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet oder predigt oder unterweist, dann rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am Ende geht es immer um Jesus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.